SWR 2 Leben.
Schmuggeln an der grünen Grenze. Das ist Nachkriegszeit. Schmuggeln klingt wie Schummeln beim Zoll. Und die grüne Grenze, das sind die Wälder und Felder zwischen den Grenzstationen. Daran erinnert heute Lothar Nickels im Gespräch mit zwei Menschen aus der Grenzregion im westlichen Westen. Mich konnte man nicht schnappen, sagt der eine. Mir sind so einige ins Netz gegangen, sagt der andere. Der eine, das ist Werner Relles, ein Schmuggler, seinerzeit tätig an der deutsch-luxemburgischen Grenze. Der andere Richard Ott, Zollbeamter. Er hat von 1976 bis 1982, also insgesamt 6 Jahre lang, an der sogenannten grünen Grenze patrouilliert. Rübergeschafft wurden vor allem Kaffee, aber auch Gold, ganze Ferkel oder Kleesamen.
Ja, mich konnte man nicht schnappen. Ich war so gewandt. Ich bin in der Natur groß geworden. Also ich war nicht zu fangen. Ich habe die Zöllner 5 Meter an mir vorbeigehen lassen oder 2 Meter mitgesehen. Ich konnte mich so verstecken. Ich hatte auch keine Angst. Wichtig ist, dass man keine Angst hat. Wer Angst hat, der macht Fehler.
Das ist mal eine Ansage. Da weiß ich gleich, hier habe ich es mit jemandem zu tun, der sich nicht so leicht beeindrucken lässt, der sein Ding durchzieht. Das macht mich noch gespannter. Denn ich spüre, was Werner Relles mir zu erzählen hat, das höre ich nicht alle Tage. Noch bevor die Aufnahme richtig läuft, legt er los. Wie das war, damals, kurz nach dem Krieg, in Dasburg und Umgebung, direkt an der deutsch-luxemburgischen Grenze, dass sein Vater Ländereien auf Luxemburger Seite hatte und dann...
Wer Land drüben hat, der bekam dann den Pass hier rüber. Und das hat dann mein Vater immer so ausgenützt. Er sagt so und so, ich gehe dann in meinem Land gucken und wirklich gerade hat er Geschäfte abgewickelt. Und dann bin ich nachts dann rüber und habe ich habe alles rübergetragen, vom Ferkel bis zum Schinken und Gläsamen und Waffen und Ferngläser und was nicht alles. Der hat dann diese Geschäfte abgewickelt. Und dann bin ich nachts hingegangen und habe dann die Sachen rübergetragen und habe dann den Kaffee geholt. Kaffee war ja bei der R-Mark-Zeit ein Zahlungsmittel. Die R-Mark war ja nichts wert, dafür konnte man ja nichts kaufen, gar nichts.
Werner Relles spricht hier von der Reichsmark. Davon hatte mein Opa mir früher auch oft erzählt, dass die Reichsmark zwar noch gut 3 Jahre nach dem Krieg offizielles Zahlungsmittel war, aber im Prinzip wertlos.
Ja, und hat man für Kaffee hat man Baumaterial bekommen. Und wer keinen Kaffee hatte, der bekam ja auch kein Baumaterial. Also sie brauchten Kalk, sie brauchten Zement und sie brauchten Steine, Bimssteine und sowas. Ja. Das war schon eine schwere Zeit nach dem Krieg. Ich habe 100 Zentner oder mehr durch die Uhr getragen.
Die Uhr ist ein kleiner Grenzfluss zwischen Deutschland und Luxemburg.
Ich habe immer 60, ich habe auch zeitweise 80 Pfund Kaffee getragen. Ja. Und gebrannten Kaffee wurde nur gesucht. Wenn man ungebrannten Kaffee hat, der war schwer, das war nur ein kleines Stümpchen. Aber gebrannten Kaffee, das gab schon einen richtigen Sack voll. 60 Pfund Kaffee Brasil stand auf den Säcken. Dann die Qualität muss man sich ansehen, die haben einem gerne einen schlechten Kaffee verkauft. Muss man so gucken, ob man guten Kaffee bekam, den konnte man ja auch verkaufen.
Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Schwarz-Weiß-Film aus der Nachkriegszeit mit Orson Welles. Der dritte Mann. Da geht's zwar nicht um Kaffee, sondern um Penicillin, das geschmuggelt wird und dazu noch gestreckt, um den Gewinn zu vergrößern. Aber es ist mehr so diese halbseidene, zwielichtige Atmosphäre des Films, wo bei Nacht und Nebel gerissene Gestalten im Schutz der Dunkelheit verbotene Geschäfte machen. Der Polizei immer eine Nasenspitze voraus.
Ich will den einen Fall mal erzählen. War nachts so neblig und so furchtbar dunkel. Man sah die Hand nicht vor den Augen. Furchtbares Wetter, das hat gestürmt und so weiter. Und ich hatte 80 Pfund Kaffee, den habe ich in Rodershausen geholt. Nicht weit von hier. Sonst bin ich immer nach Marnach gegangen. Das waren 6 Kilometer bergauf, aber 6 Kilometer berg runter.
Marnach liegt auf der luxemburgischen Seite.
Jetzt kam ich mit meinen 80 Pfund Kaffee und dann dachte ich, also heute Nacht ist kein Zöllner unterwegs, ne? Du gehst einfach der Straße mal nach, ne? Nicht mit dem Kaffee, muss man über Berg und Tal gehen, ne? Durch den Wald und was nicht. Und ich marschiere der Straße nach, ne? Und die Zöllner, die haben sie immer verraten, wenn sie geraucht haben, ne? Einmal reicht, dann die Zigarette aufblinken, ne? Und dann war es schon zu spät, ne? Und dann habe ich mich, war so eine kleine Vertiefung am Feld, ich kann Ihnen diese Stelle noch zeigen heute, ne? Habe ich mich hingelegt, ne? Einfach hingelegt, flach hingelegt und der Kaffee, der lag hier. Ich, ah ja gut, da kamen die Zöllner, die hatten zwei Fahrräder, ich kannte die Zöllner auch. Und da blieben sie genau neben mir stehen und haben ihre Zigarette weitergeraucht und haben gesprochen, ne? Und ich lag da, ich habe fast nicht geatmet, ne? Nur einmal gingen sie weiter. Ja, und ich wusste nicht mehr aufzukommen. Da hatte ich riesig Glück gehabt.
Glück ist an dieser Stelle ein schönes Stichwort, wenn man will.
Gläsermann war auch ein gesuchtes Mittel. Also Gläsermann hat man getauscht, Pfund auf Pfund. Also für einen Pfund Gläsermann bekam man einen Pfund Kaffee. Und ich habe den Gläsermann, ich habe dir ein paar Mal Gläsermann rübergetragen, ne? Und der Händler, der den Gläsermann geholt hatte, ne, der war in Marnach. Ich musste 6 Kilometer berghoch mit dem Gläsermann. Ne? Und ich hatte nicht gern Gläsermann rübergetragen. Ne? War eine, schon eine schwere Last, ne, die man dann auf dem Buckel hatte. Ne? Ein Kaffee habe ich, war ja dieselbe, aber Kaffee, ich weiß nicht, hat mir gar nicht so viel ausgemacht. Könnte noch 60 Pfund Kaffee sein, ich habe manchmal gesagt, 80 Pfund Kaffee getragen, ich weiß es nicht. Der hat auch sich besser tragen lassen, am Rücken sich angepasst, der wird den Gläsermann, das war so hart. Hart, also ich war nicht der Baudin, aber ich musste trotzdem, wenn man nichts anderes hatte, dann muss ich mit Gläsermann gehen. Da war noch unser Lehrjunge war noch dabei, da haben wir zwei Ferkel mit rübergetragen. Und die waren auch schon ziemlich groß. Ne? Die hatten wir dann in einem Sack auf dem Buckel. Und den Ferkel, den hat man vorher ein bisschen Schnaps eingetrichtert. Ne? Dann sagt man so und so, dann sind sie ruhig. Ne? Und genau da, wo die gefährlichste Stelle war, da fingen die Ludern an zu schreien. Ne? Und wir haben dann versucht, das Maul zuzuhalten. Und das ging nicht. Und dann sind wir gelaufen, mit dem Ferkel aus der Gefahrenzone rauszukommen. Ne? Da habe ich gesagt, so, das ist erst und letzte Mal, ich trage kein Ferkel mehr rüber.
Und ist nichts passiert?
Nee, das ist nichts passiert. Gott sei Dank waren die Zöllner nicht in der Gegend. Sonst hätten wir müssen die Ferkel laufen lassen. Und seitdem habe ich gesagt, nichts mehr, ich trage keins mehr rüber.
Aber wie war das denn im Alltag? Zum Beispiel die Nachbarn. Haben die sich nicht gewundert, dass es bei Relles zu Hause fast alles gab, was das Herz begehrte? Wussten die nichts von den krummen Geschäften?
Ja, sicher merken wir. Das wusste jeder. Wenn man sich mehr leisten konnte wie die anderen. Ja, das wusste jeder. Man muss ja aufpassen. Mein Vater ist ja, ja ich glaube, 2 oder 3 Mal in Trier an der Windstraße im Gefängnis gesessen. Ja, da hat einen Kaffee verkauft und da wurde da tatsächlich unterwegs geschnappt mit dem Kaffee. Ne, und ja, da habe ich den Kaffee geholt. Ne? Da kamen sie und wir haben 3-mal Hausdurchsuchungen gemacht. Ne? Vom Keller bis oben hin, bis zum Heustall, überall. Ne? Die haben fast nichts ausgelassen, wo sie nicht geguckt haben.
Das ist doch ein verhältnismäßig guter Schnitt für einen professionellen Schmuggler. Die Zöllner waren ja auch nicht blöd.
Nee, die waren nicht blöd. Die versuchten mich ja immer zu kriegen, aber das war nicht drin.
Da gab es dann sicher auch ganz geheime Pfade und verschlungene Wege, die man wahrscheinlich am besten kennt, wenn man selber auch in der Gegend groß geworden ist.
Genau die Schmugglerwege, die konnte ich ein, man durfte ja nicht über die Straße gehen. Da waren die Zöllner, ne, immer an der Straße vorbei, ne, durch die Weiden, Wiesen, manchmal durch Haferfelder und so weiter. Ne.
Davon hat mein Opa auch gesprochen. Genau das ist nämlich
die grüne Grenze, das ist die Grenze zwischen den Zollämtern. Die Zollämter, das sind die offiziellen Grenzübergangsstellen. Es gibt natürlich auch noch Brücken zwischendrin, wie Tentismühle oder über Eisenbach Gemünd. Das war grüne Grenze.
Richard Ott.
Und der Übergang war da möglich mit besonderer Genehmigung für die Landwirte, die grenzüberschrittene Betriebe hatten.
Richard Ott gehört zu denen auf der anderen Seite. Also die, die versucht haben, Schmugglern wie Relles einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ott und Relles waren aber nicht in der gleichen Zeit aktiv.
Ich war bis, wann war das? 1981, 82 an der grünen Grenze bei der Grenzaufsichtsstelle und habe dann gewechselt zum Zollamt. Nach Darsburg bis zum Schluss, bis Binnenmarkt.
Da kann ich mich selber noch ganz gut dran erinnern, an die 70er, Anfang 80er Jahre. Da bin ich regelmäßig mit meinen Eltern rüber nach Luxemburg gefahren. Das war oft unser gemeinsamer Sonntagnachmittagsausflug.
Sag mal, im Reiseverkehr, auf jeden Fall bei schönem Wetter, war es so, dass man ja auf der Straße, auf der Brücke stand. Man konnte ja nicht wie jedem Auto rausrennen. Und bei schönem Wetter war halt entsprechend auch Verkehr.
Als Kind fand ich das ziemlich aufregend. Schon auf der Hinfahrt. Da war es nämlich ganz wichtig, nicht zweimal an der gleichen Stelle über die Grenze zu fahren. Das wäre ja zu auffällig gewesen. Von Anfang an hatte so ein Ausflug einen gewissen Nervenkitzel. Wobei, wenn man es genau nimmt, war es sogar ein doppelter Nervenkitzel. Auf dem Rückweg mussten wir ja erst an den luxemburgischen Zöllnern vorbei und auf der anderen Seite wartete dann auch noch der deutsche Zoll. Und jedes Mal war es so, je näher wir an die Grenze kamen, desto stiller und leiser wurde ich. Die Zöllner guckten auch immer ganz grimmig. Als kleiner Junge hatte ich echt Schiss vor denen. Denn ich wusste ja was, was die nicht wussten. Dass wir Zigaretten dabei hatten, mehr als wir eigentlich durften, und wo wir die im Auto versteckt hatten. Die Zöllner fragten meinen Vater dann meistens so Sachen wie:
Darfst du überhaupt hier rüber? Hast du eine Genehmigung? Darfst du nicht? Bringst du was mit?
Und genau das war immer der spannendste Moment. Geht's gut oder fliegen wir auf? Schafft mein Vater das, dem Zöllner ein glaubhaftes Nein zu erwidern, was für uns alle freies Geleit nach Hause bedeuten würde? Mein Vater hat das jedes Mal geschafft. Wobei ich ausdrücklich sagen möchte, dass wir nie wirklich riesige Mengen an Zigaretten dabei hatten. Halt ein bisschen mehr als erlaubt. Zigaretten waren damals in Luxemburg eben viel billiger. Und für Sonntagsschmuggler wie uns haben sich die Zöllner, glaube ich, sowieso nicht wirklich interessiert. Richard Ott kann da ganz andere Geschichten erzählen.
Über die Uhr kamen zum Beispiel zwei Männer mit mehreren Seesäcken. Die waren voll Zigaretten. Das Transportfahrzeug fuhr übers Zollamt in Darsburg zur Einreise. Aber die Kameraden, die unweit vom Zollamt durch die Uhr bei Niedrigwasser durchgewartet sind, wurden aufgespürt. Und gleich drauf hat man natürlich auch gewusst, aha, das Fahrzeug steht mit denen in Verbindung. Das waren damals, also das Zollamt hat ausgesehen wie ein Tabakladen. Ich weiß jetzt, was waren zig Stangen Zigaretten. Wenn man 4, 5 Seesäcke voll Zigaretten macht, weiß man schon, ich weiß die Zahl nämlich. Das Zollamt hat ausgesehen wie ein Zigarettenladen. Es wurden natürlich bei den Leuten auch Bestellzettel gefunden. Dann konnte man das Gewerbsmäßige nachweisen. Das war das Wichtigste.
Über so viel Dummheit haben sich damals bestimmt auch die Zollbeamten ganz schön amüsiert. Und ohne jetzt auf eine große Schmugglerkarriere verweisen zu können, selbst mir ist klar, Ware und Bestellzettel niemals zusammen aufbewahren.
Gold. Drüben war Gold Mehrwertsteuer befreit in Luxemburg. Das kam Münzen oder Barren. Das Zeug kam meistens über die Zollämter. Das wurde ja nicht auch in solch großen Mengen geschmuggelt, dass man, die hat man ja erst nur am Körper gehabt zum Beispiel. Obwohl, ich kann mich an einen Fall erinnern, die haben die Kollegen in Echternach unten gehabt. Da hatten zwei Frauen, ich glaube jede Frau 25 Kilo Goldbarren um die Hüfte transportiert. Die sind aber auch neben dem Zollamt über eine Grenzübergangsstelle, die auch ist eine Fußgängerbrücke, nur zu Fuß begehbar ist, nicht mit dem Fahrzeug. Die wurden aber da auch erwischt.
Das Wort Hüftgold bekommt hier gleich eine ganz andere, viel positivere Bedeutung. Naja, die beiden Damen waren es jedenfalls schneller wieder los, als ihnen wahrscheinlich lieb war. Kleiner Gedankensprung, oder besser gesagt, ein kleiner Ausflug in die Fantasie. Denn in der Fantasie ist ja bekanntlich alles möglich. Wie wäre das wohl gewesen, wenn Zöllner Ott und Schmuggler Relles sich in ihren gänzlich gegensätzlichen Missionen zufällig irgendwo begegnet wären, nachts im Dunkeln? Der eine unterwegs mit Taschenlampe und gespitzten Ohren, der andere ganz in Schwarz, vielleicht sogar noch mit dunklen Handschuhen und Gesichtsmaske, um bloß nicht gesehen zu werden.
Tja, die Nacht ist dunkel und vor allen Dingen sehr hellhörig. Man hört Knacken, das kann mal ein Wildschwein oder ein Reh sein. Weiß man ja nicht. Das ist schon, ja, man hat keine so große Angst gehabt.
Ich bin aber die meiste Zeit, ich bin gerne alleine gegangen. Also wenn ich jemanden mit hatte, ne, die haben überall einen Söldner gesehen und ängstlich waren sie. Denn wie gesagt, wenn man ängstlich ist, dann macht man Fehler. Ich war am liebsten alleine.
Das war die Nachkriegszeit, die Kaffeeschmuggelzeit. Da wurden natürlich viele ortsfremde Kollegen eingesetzt, hier an der Grenze. Die Zollhäuser sind ja auch ziemlich am Ortsrand oder außerhalb. Man sollte mit der Bevölkerung auch nicht so viel Kontakt haben. War auch so eine Sache.
Nach dem Griechen, wir hatten noch einen Zöllner hier im Kost und Logis, ein älterer Herr, die hatten noch keine Waffe. Die hatten nichts, aber die waren Zöllner, die sind ja gegangen. Und wie gesagt, wir hatten den älteren Herr hier, der wusste genau, dass ich geschmuggelt habe. Ne? Und ja, der war ja auch froh, wenn er morgens Bohnenkaffee bekam. Ne? Ja, und dann einmal hat er sich so zugetragen, ne? Dann, der Luxemburger Zöllner, der hat plötzlich einen Hund, ne? Einen Polizeihund. Also. Und der Hund, der hatte so viele Schmuggler geholt, in der Uhr. Ich habe jemanden gekannt, dem hat dem die ganze Wade hier rausgerissen. Nee, im Wasser hat er den. Ja, und der Zöllner, den wir im Kost hatten, der bekam morgens keinen Bohnenkaffee. Nee, dann hatte meine Schwester gefragt, die hat ihm immer den Kaffee morgens gemacht. Warum kriege ich denn keinen Bohnenkaffee? Ja, sagte meine Schwester, der Werner kann gar nicht mehr rübergehen. Nee, der Luxemburger Zöllner hat ja den bösen Hund. Nee. Und hier der deutsche Zöllner bei uns, ne, der hat auch einen Polizeihund. Ne. Da sagt er, das ist kein Problem. Die zwei können sich nicht leiden. Dann soll der Werner meinen Hund mitnehmen. Ne, und wenn dem sein Hund kommt, die zwei zerbeißen sich sofort. Und da kann der Werner ja, dann kann er ja weggehen. Dann habe ich immer dem seinen Hund mitgenommen. Ne. Ich weiß einmal, ne, dann war der Chef vom Luxemburger Zoll, ne, der hatte Bienen oder wollte Bienen halten. Und in Luxemburg, da gibt es keine Fabrik, die sowas herstellen. Bienenkisten und Geräte, muss eine Pfeife und alles und Schleuder. Und mein Vater hat das ausfindig gemacht. In Hasloch, in der Pfalz, da war eine Fabrik, die sowas hergestellt hat. Ne. Und jetzt konnte er dem Luxemburger Chef da, ne, der saß in Diekirch, ne, konnte ihm das besorgen, ne. Ja, und die bekamen sie drüber, natürlich ich. Ich habe das dann durch die Uhr getragen und habe das in Luxemburg in der Schule, in Rudolfshausen, habe ich abgesetzt. Ne. Da war die Schule war dann offen, ne, im Raum, ne. Da habe ich ihn abgesetzt. Ich weiß noch, die Schleuder darüber zu tragen oder den Bienenkasten rüber zu tragen. Die Schleuder, das war am schlimmsten, die hatte so Beine. Und da bist du durch so einen Engel durch den Wald gegangen und überall bin ich mit der Schleuder angestoßen, ne. Naja, gut, da hat der Luxemburger Chef dann gefragt, was kriegt der Werner denn? Dann habe ich gesagt, ich kriege nichts. Nee. Aber ich habe mir ausgehalten, ja, vielleicht kann ich sie auch mal brauchen. Und so kam es auch. Es kam Folgendes. Ich kam freitags hier, die Brücke war dann kaputt. Die hatten die Amerikaner, da war so eine Behelfsbrücke, die hing nachher so schief, die war unterspült mit dem Wasser. Und jetzt musste ich immer mit dem LKW in Rotfianden rüberfahren, ne. Und jetzt hatte ich mich ein bisschen verspätet. Ich kam auf jeden Fall bei dem Luxemburger Zoll an. Und in dem Moment kommt der Chef vom Zoll, also der das abgewickelt hat, ne, da muss ja ein Formular, musste ausgefüllt werden und abgestempelt werden. Der kam gerade mit seiner Aktentasche aus dem Büro und da sagte zu mir so, jetzt bleibst du stehen bis Montag. Ich habe jetzt Feierabend. Und es war genau 6 Uhr, ne. Sagt man, ich war auch per Du mit ihm. Ich sagte, Herr Streff, also, ich kann da nicht hier stehen bleiben. Ich muss, wie soll das denn gehen? Das ist mir egal, hat er gesagt. Drei in der Fiesta habe ich, ne, auf Luxemburg. Ne? Und da habe ich mich an den guten Leutnant erinnert, an Luxemburg, dem ich ja die Schleuder und alles rübergetan. Das war ja dem sein Chef. Ne? Dann habe ich in Luxemburg anderen Beamten gefragt. Er hatte ja Telefon da. Vielleicht kann ich Ihren Telefon mal benutzen. Oh jo, so, und dann ausnahmsweise mal, weil du da hier stehst. Ich muss ja weg. Dann habe ich meinen Vater angerufen, habe ich gesagt, so und so ist es. Der genau erklärt, dass ich um 6 Uhr, und hat er mich nicht mehr abfertigt. Ne? Ich sage, so und so, kannst du nicht mal, ich habe dem Leutnant ja so viel Gefallen getan, kannst du den nicht mal anrufen? Ne? Ich sehe das heute noch. Das hat nicht lang gedauert. Da kam der gute Herr Straff von oben die Treppe runter, wo er doch da gewohnt in dem Zollhaus. Ne?
Ein roter Kopf, wütend geschäumt. Das lohnt mich denn immer nicht, hat mir einen Finger gemeldet.
Ich übersetze das mal eben. Sowas machst du nur einmal mit mir.
Ich habe ja aber nichts gesagt, wie das zustande kam. Ne? Und da musste er, sein Chef hat gesagt, so, du fertigst den jetzt ab. Und der andere Luxemburger Zöllner, der diensthabende, der hat geguckt, war das der Lorten dann.
Was ist das denn?
Ich konnte ja nicht sagen. Ich habe dem Chef Schmuggel geholfen. Ne? Ja, so kam das schon mal. Ne?
Ja, aber gut 30 Jahre später ging das wahrscheinlich nicht mehr ganz so einfach.
Es kommt ja vor, dass zum Beispiel irgendwas aufgedeckt ist oder wurde. Dann mussten natürlich auch Ermittlungen angestellt werden und da waren auch Hausdurchsuchungen zum Beispiel oder Vernehmungen nötig. Und wenn man mit dem zu nah war, man war befangen, dann hat man mit dem Sachbearbeiter entsprechend gesprochen. Lass mal sein, das ist mein Nachbar, das ist der Onkel von meiner Frau. Da muss man schon, ne, und das wurde auch berücksichtigt dann, das ist ja klar.
Wie die Bunker hier gesprengt wurden, ne? Unter französischer Aufsicht wurde das gemacht. Ne? Und da war, der das überwacht hat, das war ein hoher Offizier, ganz hoher Offizier, der hatte, konnte man sehen, also auch schon ein älterer Mann. Der wurde gefahren von einem Deutschen. Und die hatten damals die Pkw umgebaut, da wurde hinten, das hintere Teil war weggeschnitten und da war dann eine Ladefläche. Und der hat geschmuggelt. Der hatte einen doppelten Boden, der hat den Boden aufgehoben und da ging genau ein Zentner Kaffee rein. Ne? Da wurden die Bretter wieder schön drüber gemacht. Ne? Und höchstwahrscheinlich wusste der General davon. Ne? Der kam dann hier in den Hof und dann kam der General rein. Meine Mutter hatte dem einen Kaffee gekocht und ein Schinkenschnittchen gemacht. Ne? Und die Zeit wurde dann da draußen der Kaffee eingeladen. Ne? Und dann ging der Fahrer nachher auch rein, hat eine Kaffeetasse getrunken. Und dann unten auf der Brücke, da waren dann die Franzosen, ne? Ist der vorbeigefahren, hat freundlich gegrüßt, die durften den ja nicht kontrollieren. Er hat einen Zentner Kaffee im Auto. Und das war. Fast jede Woche kam der.
Sie hörten Schmuggler und Zöllner. Geschichten von der grünen Grenze von Lothar Nichols.